Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir, dem Hauptmann unterm Kreuz. Vielleicht wart ihr heute Morgen schon mit uns unterwegs und habt es noch in Erinnerung. Schön, dass ihr heute Morgen im Gottesdienst dabei seid. Und in so einer Woche, da kann sich schon echt viel ändern. Eine Woche noch zuvor war Jesus die Hoffnung des jüdischen Volkes. In Lukas 19 wird es beschrieben, die Menschen haben gejubelt. Und unter Jubel und Lobpreis ist Jesus in Jerusalem auf dem Rücken von einem Esel eingezogen. Und das Volk hat ihn gefeiert. Und das Volk hat gerufen, unser Retter, unser Heiland, Kyrios, der Christus, Messias, Erlöser. Der kommt im Namen des Herrn, im Namen des heiligen Gottes. Es ist der Beginn der Passahwoche und es ist bei den Juden etwas ganz, ganz Besonderes, denn da wird daran erinnert, wie Gott das jüdische Volk von weltlichen Mächten befreit hat. Der Exodus, der Auszug aus Ägypten, Gott steht zu seinem Volk und führt es in die Freiheit rein. Und das sehen die Menschen, wenn Jesus in Jerusalem ankommt. Er wird uns befreien von allen weltlichen Mächten, vor allem von den Römern. Denn die hatten Jerusalem und das ganze Land eingenommen. Das war die große Hoffnung. Jesus wird uns einen Sieg schenken. All die ganzen jüdischen Splittergruben werden sich unter ihm vereinen und wir werden unser Land zurückerobern. Das war die Erwartung, die mit dem Messias ganz eng verknüpft war. Und da ging es um eine leibliche, militärische Erlösung. Doch wie schon zuvor macht Jesus den Menschen klar, das ist nicht das, wofür ich gekommen bin. Jesus geht in den Tempel und wirft da die Tische um bei den Händlern. Jesus streitet mit der religiösen Elite und sagt, aus meinem Haus, was ein Bethaus sein soll, habt ihr eine Räuberhöhle gemacht. Er geht in den Tempel und lehrt dort die Menschen und die Hohepriester und Schriftgelehrten überlegten, wie sie ihn aus dem Weg räumen könnten. Jesus erzählt Gleichnisse vom bösen Weingärtner, die den Besitzer des Weinberges, dessen Sohn, umbringen, um an der Macht bleiben zu können. Und die Pharisäer wissen sehr genau, oh, das geht um uns. Sie versuchen ihm Fallen zu stellen und sagen, wie ist es denn eigentlich mit dieser Steuer? Eigentlich sollen wir doch den Römern Steuer zahlen, aber die Römer, das sind ja Besatzungsmacht. Sie wollten ihm eine Falle stellen und ihn dazu bringen, dass er sich entscheiden muss, wen er gegen sich aufbringt. Entweder die Römer, indem er sagt, Steuern, behaltet euer Geld gerne, oder indem er sagt, macht es nicht, bleibt und damit so ein bisschen die Juden aufwiegelt. Egal wie, sie wollten versuchen, ihn irgendwie in eine Falle zu bringen. Sie stellten ihnen auch ganz seltsame theologische Fragen, wie zum Beispiel, also wenn ein Mann eine Frau hat und dann stirbt der Mann, aber der hat einen Bruder und der Bruder heiratet die Frau. Und das sind einige Brüder, die der hat, das sind insgesamt 7 Brüder und das geht quasi immer so hin und her und immer stirbt der Bruder und immer wird er neu verheiratet. Mit wem ist die Frau dann eigentlich zusammen, wenn sie in den Himmel kommt? Und lauter so ganz komische Dinge. Und Jesus desillusioniert die Menschen und sagt, es geht nicht darum, viel zu spenden und es geht nicht darum, lange irgendwo zum Schein zu beten. Das ist nicht die Gerechtigkeit im Reich Gottes. Und er sagt, dieser Tempel in Jerusalem, da wo ihr alle hinkommt, um Gott zu begegnen, der wird irgendwann niedergerissen werden und ich werde ihn innerhalb von 3 Tagen wieder aufbauen. Natürlich, wir von Ostern her wissen 3 Tage. Es geht darum, die Menschen suchen die Nähe zu Gott und durch Jesus bekommen sie überall diese Nähe. Und so vergingen die Tage, Montag, Dienstag, Mittwoch. Zugleich trifft sich Judas, einer der 12, mit den Pharisäern und Schriftgelehrten und überlegt, wie kann ich Jesus verraten, wie kann ich ihn ausliefern? Und er macht einen Preis aus, 30 Silberlinge. Das klingt, fand ich immer, irgendwie lächerlich wenig. Würde man es so ein bisschen heute ins ungefähre Gegenwert gegenrechnen, hätte man 10.000 Euro, das klingt ein bisschen besser, aber irgendwie auch nicht so richtig gut, um so einen besten Freund zu verraten. Donnerstag. Das Passafest rückt immer, immer näher. Und Jesus trifft sich mit seinen Jüngern noch einmal, um zusammen das letzte Abendmahl zu feiern. Gemeinsam mit ihnen zu essen und Zeit zu verbringen. Und erklärt ihnen, Leute, checkt's endlich mal. Es geht zu Ende. Dieses Brot, das ist mein Leib. Und der wird für euch gebrochen und hingegeben werden. Und dieser Wein, das ist mein Blut. Durch ihn habt ihr eine neue Möglichkeit zu einem Bund mit Gott. Und dieses Blut wird für euch vergossen werden. Und danach ging eigentlich alles Schlag auf Schlag. Heute Morgen auf dem Kreuzweg haben wir das schon miterlebt. Garten Gethsemane, Festnahme, Verleugnung des Petrus, die Flucht der Jünger, Verhör vor dem Hohen Rat bei Pilatus. Jesus wird verspottet. Jesus geht nach Golgatha ans Kreuz. Inri. Jesus von Nazareth, Rex Judaia, König der Juden. In einer Woche kann richtig viel passieren. Vom Volkshelden zum Opferlamm schlechthin. Von ganz oben nach ganz unten. Und was ist das für ein tiefer Fall gewesen? Und was für ein harter Aufprall. Jesus kniet sich hinein in das schlimmste Leid der Welt. Jesus hängt dort am Kreuz, nackt und bloßgestellt bis auf einen Lendenschurz, blutig geschlagen. Links und rechts hier ein Verbrecher vor einer Volksmenge. Und viele verspotten ihn und sagen, anderen hast du doch geholfen, aber dir selbst kannst du nicht helfen. Was soll das für ein Messias sein? Wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig doch herab, beweis es uns. Oder einer der Gekreuzigten spottet, na komm schon, wenn du der Christus bist, dann rette dich und rette uns am besten gleich mit. Der andere weist ihn zurecht, fürchtest du jetzt, nicht mal jetzt Gott? Wir mögen vielleicht diese Strafe verdient haben, aber dieser ist unschuldig. Er hat es nicht verdient. Und er sagt etwas unglaublich Tolles. Jesus, erinnere dich an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus antwortet ihnen, wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und ich als ordentlicher Theologe denke mir dann so, Moment mal, also wann wurde der denn eigentlich getauft? Kann ich da mal diesen Taufschein sehen? In welche Gemeinde ist der gegangen? Wo hat er überall mitgearbeitet? Jungschar, Teenkreis, Jugend? Vielleicht wenigstens im Gottesdienst. Hat er eigentlich auch genug gespendet, dass man im Winter hier mal heizen kann? Und natürlich denkt ihr euch, was ist denn das für ein Schwachsinn? Was ist das für eine schwachsinnige Frage? In den letzten Zügen seines Lebens begegnet er Jesus und setzt sein Vertrauen auf ihn. Und das Unglaubliche passiert, es reicht. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Da gab es keine große Bekehrung, keinen Missionseinsatz, keine christliche To-Dos abzuarbeiten. Im letzten Moment ergreift dieser Mann den Rettungsring. Nicht mehr für sein jetziges Leben. Das würde in kurzer Zeit vorbei sein. Aber für sein ewiges Leben. Das ist vielleicht nicht das Optimale, aber es reicht. Sich an Jesus zu hängen und es ernst zu meinen, das reicht. Du bist gerettet. Heute Abend, du und ich, Platz im Paradies ist reserviert. Und zur 9. Stunde, circa 15 Uhr, zogen Wolken am Himmel auf. Der Himmel verfinstert sich und Jesus betet, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und Jesus stirbt. Kein Lichtstrahl vom Himmel, keine Rettung in letzter Sekunde, außer für den anderen Gekreuzigten. Jesus stirbt. Und in diesem Moment reißt der Vorhang im Tempel. Dieser Vorhang, der das Allerheiligste, das, wo Gott ist, von den Menschen abtrennt, von oben nach unten in zwei. Und als der Hauptmann das sah, geschah etwas in ihm. Und er pries Gott und sprach, fürwahr, dieser Mensch ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Wisst ihr, vom Kreuz versammeln sich alle möglichen Arten von Menschen. Ungläubige, die sogar im Augenblick des Todes sich noch drüber lustig machen. Zweifelnde, die nicht so recht wissen, was sie eigentlich mit dem Ganzen anfangen sollen. Enttäuschte, die Erwartungen an diesen Jesus hatten und das Ganze scheint enttäuscht worden zu sein. Schuldige, auf der einen Seite, die noch bis zum letzten Moment das von sich wegschieben und sagen, eigentlich habe ich gar nichts gemacht. Und auf der anderen Seite Schuldige voller Reue und voller Sehnsucht nach Vergebung. Trauernde, denen jedes Wort wie ein Kloß im Hals stecken bleibt und deren Herz fast zerbricht bei diesem Anblick. Wenn du in Gedanken vor dieses Kreuz an Golgatha trittst, zu welcher Gruppe gehörst du? Und es gibt aber noch eine Gruppe. Und die repräsentiert durch den Hauptmann unterm Kreuz. Den, bei denen etwas passiert. Denen unter dem Kreuz die Augen geöffnet werden. Die unter dem Kreuz etwas erkennen und verstehen. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn. Es gibt einen Gott. Es gibt Sünde. Es gibt Verlorengehen. Aber es gibt auch Vergebung und Erlösung und Heimkommen. Und anders als der Mitschuldige am Kreuz hat dieser Mann noch ein ganzes Leben vor sich, was diese Erkenntnis verändert, gestaltet und geprägt wird. Wenn wir erkannt haben, wer Jesus ist, wer Jesus wirklich ist, dann kann uns diese Botschaft nicht kalt lassen. Weil wir merken, Gottes Geschichte geht weiter. Es hört an diesem Kreuz nicht auf. Und es ist wahrscheinlich so ein bisschen unser Riesenvorteil. Wir wissen, Karfreitag, da hört es nicht auf. Ja, in einer Woche kann sich viel verändern. Bis hin zu Tod und Begraben. Doch Gott verändert den Lauf der Geschichte und das Schicksal aller Menschen. In 3 Tagen, Tod, Begraben, auferstanden. Und dieses Wissen verändert alles. Diese tosende Niederlage am Kreuz wird zum glorreichsten Sieg. Eine Perspektive der Hoffnung kommt in unser Leben hinein und durchflutet es geradezu. Eine Hoffnung, die alles verändert, weil wir etwas wissen, weil wir etwas verstehen können. Weder Tod noch Schuld noch Leid haben in meinem Leben das letzte Wort. Oder können mich trennen von diesem lebendigen und lebendig machenden Gott, weil ich weiß, dass ich nicht alleine für mich leben muss, sondern auf ihn vertrauen kann, weil ich weiß, dass ich von ihm geliebt, gesehen und getragen bin, weil ich weiß, in all dem Schweren lässt er mich nie allein. Und das ist die Botschaft von Ostern. Der Herr ist auferstanden und er möchte auch in deinem Leben auferstehen und dadurch dein Leben mit dieser Hoffnung durchfluten, die all die Schwierigkeiten und all die Trostlosigkeiten im Alltag und all die nervigen Sachen in der Schule und all den Stress in der Familie und all den Stress auf der Arbeit mit Kollegen beiseite räumt. Dass du etwas erkennst. Dieser Gott ist bei dir, in allem. Und Jesus am Kreuz hängt er. Vielleicht merkst du in dir so diese Sehnsucht. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass ich das in meinem Herzen spüre. Was müsste ich denn dafür tun? Und ich lade euch ein, wenn ihr wollt, schließt gerne mal kurz die Augen und tretet mit mir vor das Kreuz. Dort oben seht ihr ihn hängen, diesen Mann am Kreuz. Und er betet für euch. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ihr seht, wie seine Kraft schwindet und im Hintergrund sich der Himmel verfinstert. Seine letzten Worte: In deine Hände befehle ich meinen Geist. Dann Stille. Und dir wird klar, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn. Er litt für mich. Er starb für mich. Er besiegte Sünde und Tod für mich. Alle Schuld, alle Last, alle Verletzungen kann ich bei ihm abladen. Und er macht den Weg frei, damit ich nach Hause zu Gott kommen kann. Und wenn ich eines Tages ankomme, dann ist da keine Trauer mehr und kein Geschrei und kein Leid. Dann kommt Jesus auf mich zu, umarmt mich lächelnd und sagt, willkommen zu Hause. Was müssen wir tun? Glaub ihn, wenn er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und glaub ihm, wenn er sagt, es ist schon alles vollbracht. Vertrau mir und du wirst leben. Ich möchte beten. Jesus, danke dafür, dass am Kreuz du alles getragen hast. Und danke dafür, dass am Kreuz es nicht aufhört, sondern dass da erst die Hoffnung wirklich hineinbricht. Lass uns erleben und verstehen in unserem Leben, was Ostern bedeutet. Lass uns spüren, wie du unseren Alltag veränderst, wenn wir dir glauben und wenn wir dir Vertrauen schenken und wenn wir merken dürfen, dass du lebendig bist. Danke dafür, dass du in der Bibel so vielen Menschen begegnest, die das erlebt haben. Das haben wir heute im Kreuzweg gehört, wo du in das Leben reingekommen bist, da hast du Veränderung geschenkt. Und danke dafür, dass du heute noch genauso in unserem Leben Veränderung schenken kannst. Und ich will dich bitten, hilf uns, dass wir immer wieder danach suchen und uns immer wieder aufmachen und uns immer wieder auf die Suche machen nach dir und erleben dürfen, du bist lebendig. Du bist ein Gott, der lebendig ist und ein Gott, der lebendig macht. Amen.